Ach, was gäbe ich drum, einfach da unten zu sitzen jetzt und dass die Musik einfach weitermacht. Ich wünschte mir Gottesdienste, die einfach nur noch Musik haben. Und danke an das tolle Team. Ich glaube, es ist auch mal ein Applaus wert. Stehe ich eigentlich richtig hier für die Kamera, Michael? Ja? Okay. Ich freue mich, nach 2 Jahren Abstinenz mal wieder hier zu sein. Für mich ist das ja etwas ganz Besonderes, dass man mich nochmal irgendwohin einlädt. Das erlebe ich nicht so oft. Und von daher freue ich mich immer wieder, wenn so Leute kommen und sagen, kannst du nochmal kommen? Und ich weiß, ihr habt genug Redner, aber für mich ist es eine Ehre, nochmal hier zu sein. Ihr habt ein Jahresthema gewählt und das ist nicht nur ein spannendes Thema, sondern es ist ein Thema voller Spannung. Gottes Kraft und unser Bestes. Ich meine, wenn Gott seine Kraft einsetzt, dann müssen wir doch nichts mehr tun, oder? Es gibt ja den schönen Satz, seine Allmacht, meine Ohnmacht ergibt Vollmacht. Das ist immer so schön und das ist, stimmt auch. Wenn Gott seine Power einsetzt, was soll der Mensch denn dann noch machen? Wenn er seinen Starkstrom fließen lässt, dann ist doch unser, was ist denn unser Strom, unsere Arbeit? Das ist doch mehr so wie so ein Weidezaun hier, so ein bisschen so Elektro, wo die Tiere eingepfercht werden. Es gibt so kleine Stromspannungen, aber mehr ist das doch nicht, was wir so einbringen können. Und ist es nicht gut, wenn Gott einfach wirkt und wir können uns zurücklehnen und sagen, Herr, mach doch alles. Schenk Erweckung her. Schenk mehr Leute. Schenk mir mehr Liebe. Schenk mir alles das. Und ich brauche doch dann nicht mehr so viel zu tun. Wäre schön. Aber Gott lässt uns in einer Spannung. Nicht nur in dieser Spannung, Gott lässt uns ganz viel in Spannungen. Und das ist etwas, was wir nicht mögen. Wir lösen gerne Spannungen auf und kommen dann aber zu falschen Ergebnissen. In Spannung muss man leben bleiben. Spannung muss man managen. Es ist genauso eine Spannung in der Theologie. Sollen wir Gott lieben oder sollen wir Gott fürchten? Das ist eine Spannung. Denn was ich liebe, muss ich nicht fürchten. Und was ich fürchte, kann ich nicht lieben. Und Gott lässt uns drin. Und wenn wir diesen Satz auflösen und sagen, nur noch Gott lieben, verlieren wir die Ehrfurcht vor Gott. Und wenn wir Gott nur noch fürchten, dann tun wir alles nur noch aus der Furcht heraus. Und unser Herz ist nicht mehr dabei. Und diese Spannung, seine Kraft, da werdet ihr viel von hören, Leben in der Kraft Gottes, das ist genial. Und was ist unser Bestes? Was ist das, was wir noch tun können? Und ich möchte mich heute Morgen ein bisschen auf unser Bestes konzentrieren. Auf unseren Part. Auf unsere Sachen, die Gott von uns haben möchte. Auch wenn er alles machen könnte und wenn Gott alles tun könnte, was er wollte. Er hat sich in manchen Dingen an Menschen gebunden und hat gesagt, das macht ihr. Und das, was Gott von uns haben möchte, da rührt er keinen Finger. Da ist er knallhart manchmal drin. Sagt, das ist euer Part. Er könnte alles besser machen. Er hätte auch schon die Welt erlöst. In dem Sinne, dass wir schon im Himmel sein könnten. Aber er hat vieles der Gemeinde, den einzelnen Christen überlassen. Und wir sollen ihm unser Bestes geben. Wir haben in unserer Gemeinde, in der Treffpunkt Lebengemeinde, einige Grundüberzeugungen. Wir nennen das Grundwerte. Das sind Dinge, von denen wir überzeugt sind. Andere Gemeinden vielleicht nicht so, aber wir sind von diesen Dingen überzeugt. Und jeder Grundwert beginnt mit dem Satz, wir sind davon überzeugt. Und dann kommen so 10 Grundwerte, die kann man im Internet nachlesen. Und ein Grundwert, genau in der Mitte, der 5. Grundwert lautet, wir sind davon überzeugt, dass Gott geehrt wird, wenn wir in allen Lebensbereichen unser Bestes für ihn geben. Amen? Dann lass uns Kaffee trinken gehen. Selbstmurmelnd, wir sind davon überzeugt, dass Gott darin geehrt wird, wenn wir in allem, was wir tun, unser Bestes geben. Ich kann euch sagen, keiner unserer Grundwerte hat so viel Diskussionsstoff mitgebracht und Meinungsunterschiede am Anfang, als wir rumgerungen haben, weil dieses Wort unser Bestes da so drin stand. Und Leute denken dann immer, ja, das gilt doch nur für die hier, wie die Musiker, das sind doch die Besten. Aber ich mit meiner Stimme, ich kann nur einen Ton halten, aber den ziehe ich auch durch. Ich kann doch nichts bringen. Ich kann nicht gut reden, ich kann dies und jenes nicht. Immer nur die Besten. Das ist doch Leistungsdenken. Was machen denn die Armen, die nichts können? Sitzen die irgendwo hinten in der Ecke? Ist das die B-Mannschaft? Unser Bestes. Das war natürlich nicht die Absicht, das zu sagen, unser Bestes geben. Nein, es geht um viel, viel mehr. Es geht einfach um eine Herzenshaltung. Was ist das Beste, was ich geben kann? Was ist das Beste, was ich zur Verfügung stelle? Ein kleines Beispiel. Ein Kind aus dem Abenteuerland hat mir vor einigen Jahren ein Bild gemalt. Die Mutter brachte mir das ganz stolz und hat gesagt, das ist für dich, das hat mein Sohn Leon für dich gemalt. Leon war damals 4 Jahre alt. Und es war ein Bild, nur mit Krickelkrackel, also mit Bleistift gemalt. Fast alles schwarz. Und er nannte es die Nacht. Und er wollte, dass ich das Bild bekomme. Und ihr Lieben, dieses Bild war einige Jahre in meinem Büro. Die Nacht von Leon. Ich konnte dieses Bild nicht bei eBay verkaufen. Es hatte keinen großen Wert. Aber es war etwas, ein Kind hat mir so das Beste gebracht, was er konnte. Ein paar Jahre später, Leon war mittlerweile viel älter, bin ich wieder umgezogen. Dummerweise war die Familie von Leon mittlerweile verreist, aber ich habe mir Folgendes vorgestellt. Als Leon, er war ungefähr 14, 15, als ich mit dem Büro umgezogen bin, wenn ich ihn gefragt hätte, Leon, du, ich sehe dich da gerade, du hast mir doch damals ein tolles Bild gemalt für mein Büro. Ich bin jetzt umgezogen, könntest du mir noch mal ein Bild malen? Und Leon würde sagen, ja, wenn es denn sein muss, gib mal ein Blatt Papier, hast einen Bleistift. Und dann malt er Krickelkrackel und sagt, das ist die Nacht, die zweite. Glaubt ihr, dass ich dieses Bild auch ein paar Jahre lang im Büro hätte hängen lassen? Ich hätte gesagt, Leon, komm, mal im Ernst. Geh nach Hause und mal das beste Bild, was du malen kannst. Versteht ihr, das ist der Unterschied. Das Beste, was ist das Beste? Natürlich, es ist das, was wir einbringen können. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht um nur Schönheit, sondern es geht um das, was mir auf dem Herzen liegt. Das Beste. Ich habe das Thema heute genannt, Gott mag keine Blumen von der Tanke. Vielleicht können wir das nochmal drauf machen. Magst du Blumen von der Tanke? Ich hoffe, du hast nicht gestern erst welche gekriegt. Wenn ich über Blumen nachdenke, einem Menschen, den ich mag, nicht nur mag, sondern auch liebe, Blumen schenken will. Ihr Lieben, als erste Adresse kommt mir nicht meine Tankstelle in Sinn, wo ich die kaufe. Auch wenn es da ab und zu mal nette Sträußchen gibt. Ich würde nicht an der Tanke für meine Liebste Blumen kaufen. Da habe ich einen speziellen Blumenladen. Der ist zwar 5-mal so teuer wie die Tanke. Aber es geht um das Geschenk. Es geht um das Herz. Es geht darum, jemandem etwas zu schenken. Das Gleiche gilt für jede Art von Geschenk. Wenn ich jemandem etwas geben will, was von Herzen kommen will, dann fällt mir nicht in erster Linie Teddy oder Cody oder irgendein Euroladen ein. Da kann man auch tolle Sachen kaufen. Aber meistens, das sind Geschenke, die sehen nach etwas aus, kosten aber nur 1 Euro. Das schenkt man Leuten, wo man sagt, naja, da muss ich was schenken, aber soll nicht viel kosten. Solltest, wenn du solche Geschenke abgibst, auf jeden Fall darauf achten, dass da nicht noch hinten draufsteht Sonderangebot von Cody oder so. Das kommt gar nicht gut, Sonderangebot bei 1-Euro-Laden. Was steckt dahinter? Mein Herz. Mein Herzensanliegen. Geschenke transportieren mein Herz. Entweder ist dieser Mensch, dem ich etwas schenke, mir etwas wert, oder ist es eben nicht wert. Oder ich versuche, günstig von wegzukommen. Ich möchte heute einen langen Text lesen aus Malachi, aus dem letzten Buch im Alten Testament, wo Gott, den wir gerade angebetet haben, der große Gott, seinem Herzen Luft macht und seinem Volk, auch seinen Priestern, seinen Angestellten, seinen Vollzeitlichen, mal ordentlich Bescheid sagt, wie er über sie denkt. Die Situation war folgendes: alttestamentliche Bibelkenner wissen das, Volk Israel war ja immer wieder in der Gefahr, als sie im Land Kanaan waren, dann ging es ihnen gut, dann fingen sie an, die Götter des Landes anzubeten, so als Alternative zu ihrem Gott, mal mit, mal ohne ihren Gott. Dann ging es ihnen wieder schlecht, dann schrien sie zu Gott, dann hat er sie gerettet, hat einen Richter oder einen König oder was auch immer geschickt. Und dann haben sie wieder Gott angebetet, bis es ihnen wieder gut ging. Und dann immer das gleiche Spiel. Und irgendwann landeten sie, weil sie diesen Götzendienst nicht sein lassen konnten, landeten sie in der Gefangenschaft. Das Nordreich wurde zerstört durch die Assyrer, das Südreich wurde gefangen genommen durch die Babylonier. Und dann kamen sie nach vielen Jahren, nach über 70 Jahren, kamen sie zurück wieder, haben den Tempel aufgebaut und sie, Gott, Götzendienst war passé. Sie wussten, unser Gott ist wirklich ein eifersüchtiger Gott. Der mag das nicht, wenn wir andere Götter anbeten, also haben sie nur noch ihren Gott gehabt. Aber alles hat sich zur Religion gewandt. Sie haben äußerlich tolle Dinge getan. Sie haben einen wunderbaren Tempel wieder aufgebaut, so wie sie es konnten. Und sie haben Gottesdienste gefeiert, die waren bombastisch. Und Worship-Team und die Bläser waren da und die Opfertiere. Und sie haben alles gemacht und äußerlich sah alles gut aus. Äußerlich war es eine tolle Gemeinde wieder in Jerusalem. Und sie haben einen Gott angebetet. Und jeder gab, was er geben musste. Und in dieser Zeit, als die Religion herrschte, nicht das Herz, hat ein Prophet einmal gesagt, was Jesus dann zitiert hat: Dieses Volk ehrt mich, womit? Mit ihren Lippen, mit ihren Worten. Kommen pünktlich zum Tempelgottesdienst und machen alles mit. Aber ihr Herz ist weit, weit von mir entfernt. Und Gott sieht ja immer nicht das, was vor Augen ist, sondern Gott sieht immer das Herz an. Vor Augen ist es manchmal toll. Aber das Herz ist Gott entscheidend. Da gab es viel Scheinfrömmigkeit. Wie ist das zum Beispiel? Was ist da passiert? Da gab es einen Bauern als Beispiel. Der Bauer hat 100 neue Tiere, 100 Schafe bekommen und er wusste, 10%, den Zehnten muss ich abgeben, in den Tempel bringen. Damit die Priester auch was zu essen haben und zu opfern haben. 10 Tiere, ist viel. Und so hat er, als er durch die Herde ging, sah er 2 blinde Tiere. Er sah 3 Tiere, deren Fell nicht in Ordnung war, die hatten so Fäulnis. Er sah 2, die hinkten. Er sah da hinten einen sturen Bock. Und dann sagte er, okay, die nehme ich schon mal, die sind sowieso nicht viel wert. Und dann tue ich noch 2 neue dazu, so 2 gesunde, und bringe die in den Tempel. Und ich habe meine 10 Tiere gebracht. Die Priester können nachzählen. Ich hoffe, sie gucken nur nicht so genau hin. Das war so die Schwierigkeit eben, dass die Priester das durchgehen ließen. Und so brachte er diese 10 Tiere, 8 Kranke, 2 Gesunde. Die Gesunden liefen wahrscheinlich vorne. Und die Priester haben es durchgelenkt. Essen ist Essen. So ein bisschen Hinkefuß und so ein bisschen blind ist doch, wird sowieso geschlachtet. Und dann wurden diese Tiere in den Tempel gebracht. Und der Bauer ging nach Hause und sagte, eigentlich ein gutes Geschäft. Eigentlich. Und dann spricht Gott. Und Gott sendet einen der kleinen Propheten, das waren nicht die 1,60 Großen, sondern in der Bibel waren es die kleinen Propheten, Malachi. Und er sagt ihnen Folgendes. Ihr könnt den Text mitverfolgen. Und ich lese es einfach, Wort Gottes, in diese Situation. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Doch ihr entgegnet, inwiefern hast du uns geliebt? Der Herr, der Allmächtige, spricht zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ein Sohn ehrt seinen Vater, ein Diener achtet seinen Herrn. Ich bin euer Vater, ich bin euer Herr. Wo ist eure Achtung? Stattdessen verachtet ihr mich. Ihr fragt, inwiefern verachten wir dich? Indem ihr unreines Brot auf meinen Altar opfert. Ihr fragt, wodurch machen wir dich denn unrein? Indem ihr behauptet, den Tisch des Herrn braucht man nicht zu achten. Wenn ihr blinde Tiere als Opfer darbringt, ist das etwa nicht schlecht? Und ist es nicht schlecht, verkrüppelte und kranke Tiere zu opfern? Bringt doch einmal eurem Statthalter solche Gaben. Wird er euch immer noch freundlich und wohlwollend begegnen? Spricht der allmächtige Herr. Ich wünschte, jemand von euch würde die Tore des Tempels zuschließen, damit ihr auf meinem Altar keine nutzlosen Opferfeuer mehr anzündet. Ich habe keine Freude an euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Opfer aus eurer Hand ist mir nicht angenehm. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name bei anderen Völkern verehrt. Überall bringen sie mir Rauchopfer, reine Opfer dar. Denn mein Name wird von den Völkern verehrt, spricht der allmächtige Herr. Ihr aber entweiht ihn, indem ihr behauptet, der Tisch des Herrn kann verunreinigt werden und seine Gaben, seine Speisen sind nichts wert. Ihr klagt, was ist das für eine Mühsal, und verachtet ihn, spricht der Herr, der Allmächtige. Ihr bringt mir gestohlene, verkrüppelte, kranke Tiere und opfert sie. Sollte ich diese wirklich wohlwollend von euch annehmen? Fragt der Herr. Verflucht sei der Betrüger, der dem Herrn einen Bock aus seiner Herde verspricht und dem Herrn dann ein fehlerhaftes Tier opfert. Ich bin ein mächtiger König, spricht der Herr, der Allmächtige, und die Völker haben Ehrfurcht vor meinem Namen. Ihr habt mich mit euren Worten beleidigt, spricht der Herr. Ihr fragt, was haben wir denn gegen dich gesagt? Ihr sagt, ja, welchen Wert hat es denn, Gott zu dienen? Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Den Gottlosen geht es doch viel besser. Obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellen Gott auf die Probe und werden trotzdem nicht bestraft. Da unterhielten sich die, die den Herrn achteten, miteinander. Und der Herr merkte es und hörte ihnen zu. Auszüge aus einem Buch lohnenswert mal nachzulesen. Wo Gott sein Volk in einen Dialog fordert, dann sagt, Leute, wie geht ihr mit mir um? Gott sagt seinem Volk, hey, ihr hintergeht mich. Ihr versucht, mich zu vereimern. Ihr versucht, irgendwo mit mir umzuspringen, was meiner nicht wert ist. Versucht, sagt Gott, versucht das doch mal mit deinem Bürgermeister. Mit dem, der in deiner Achtung oben steht. Versucht das doch mal mit deinem Chef. Stell dir mal Folgendes vor. Du würdest deiner Frau sagen, hey, weißt du was, morgen Abend kommt mein Chef und seine Frau, die kommen zu uns zum Essen, es geht um Gehaltserhöhung und Weiterentwicklung. Und deine Frau würde sagen, ach ja, passt ja gut, ich habe noch gerade ein paar Dosen Ravioli da. Aufräumen, das schaffe ich hier nicht mehr, aber die Dosen kriege ich noch warm. Ihr lacht. Wer ist denn der Bürgermeister? Wer ist denn dein Chef? Und wer ist Gott? Wer ist der allmächtige Gott? Gott sagt, ich bin der, der die Welten lenkt. Ich bin der Herrscher, der Schöpfer. Und er bringt einen interessanten Vergleich, wo die Theologen ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Er sagt, alle Völker, das ist heute noch so, sie verehren meinen Namen. Sie verehren ihren Gott, sie nennen den anders. Und Gott sagt, sie bringen reine Opfer dar und sie sind ganz anders drauf. Wir sagen, ja, die Völker, die verehren ihre Götter, die haben Angst davor und wie immer sie sie nennen. Wir lieben doch unseren Gott. Ja. Aber haben wir noch im Bewusstsein, mit wem wir es zu tun haben? Das heißt Gottesdienst. Was es heißt, im Hause Gottes zu sein. Gott spricht hier nicht zu seinem allgemeinen Volk, sondern er spricht zu den Verantwortlichen. Weil er sagt, bei euch hat es angefangen, zu den Priestern. Ihr habt es zugelassen. Ihr habt es einfach akzeptiert. Wisst ihr, Gott hat im Alten wie im Neuen Testament sehr hohe Maßstäbe. Wenn du mal durchliest, wie die Stiftshütte gebaut war, wie der Tempel gebaut sein musste und was Gott gesagt hat, was auf keinen Fall geht. Wir denken oft so, ja, das war alles früher und heute können wir tun, was wir wollen. Ihr Lieben, es geht nicht um Äußerlichkeiten in erster Linie. Ich persönlich war in vielen Ländern der Erde. Ich war in Haiti, ich war in Indien, ich war in Südafrika, ich war in den Slums. Und ich habe Gotteshäuser gesehen, das waren Wellblechhütten. Das war erbärmlich. Es war nichts, es war Sandboden, es war ein kleines Dach drüber und das war Gottesdiensthaus und Gott war mittendrin. Das war die Kraft Gottes. Es ging nicht um Äußerlichkeiten. Das war das, was sie hatten. Aber ich habe immer gemerkt, die Menschen haben, und wenn sie nur einen kleinen Teppich dort hingelegt haben für den Altar oder den Tisch, wo das Abendmahl drauf stand, eine Tischdecke drauf hatten, oder das Mindeste, was sie hatten, sie haben ihre Sonntagssachen angezogen. Weil sie immer wussten, es geht um Gott. Es geht nicht um irgendwelche Dinge. Ihr Lieben, was Gott nicht mag, ist eine falsche Einstellung. Ist doch nur die Gemeinde. Die Gemeinde ist seine Gemeinde. Ist doch nur das Gotteshaus. Ich weiß nicht, wie ihr es mit Juckerpalmen haltet. Ich kenne so einige Gemeinden, wir haben es abgeschafft. Leute ankamen und haben gesagt, für unser Wohnzimmer ist die zu groß, zu schade, auf die Straße zu stellen, kann man auch noch ins Haus Gottes bringen. Es gab so, ich kenne so einige Gemeinden, da weiß man genau, wo die Pflanzen herkommen. Reicht doch noch. Sofa durchgesessen, eigentlich müsste es auf die Straße, wird keiner mehr abholen, aber die Jugend kannst du noch benutzen. Die freuen sich doch. Einstellung. Wir haben in unserem Missionare, die im Osten, in Tschechien, so Second-Hand-Läden aufbauen. Und wir unterstützen sie mit Kleidung. Und was am Anfang da geliefert wurde, wo Leute froh waren, dass sie ihren Schrott los waren. Und wir haben irgendwann die Devise ausgeschrieben, kein Schrott für Gott. Du gibst nichts ab, was du einfach sagst, ja, ich schäme mich, das irgendwo in die Tonne zu tun, aber da kann man das noch hinbringen. Haltungssachen. Ich war vor einigen Jahren in einer Gemeinde, ich sage nicht wo, irgendeine Freikirche im Ruhrgebiet, und habe dort Bibelabende gehalten. Und es war eins der, ich sag mal, schlimmsten Gotteshäuser, die ich je gesehen habe. Also da ist seit 1960 war da nichts mehr dran gemacht worden. Und ich stand auf der Kanzel und habe so gehalten. Die hatten auch eine Empore, die war natürlich leer, weil die Gemeinde schrumpfte. Und da war oben ein Fenster. Da waren so lange, schöne, braune Gardinen, die man damals so hatte. Und eine Gardine war halb runtergerissen. Und irgendein Kind mal irgendwann dran gezogen. Und die hangen da so halb runter. Und ich dachte, naja, kann passieren sowas. Anderthalb Jahre später war ich wieder in dieser Gemeinde. Und ich ging auf die Kanzel, wollte meine Predigt anfangen, ich guckte kurz nach oben. Die Gardine war unverändert, halb runtergerissen. Ein Extrembeispiel vielleicht. Vor allem bei euch, hier ist es ein toller. Ich rede über andere. Es hat mir gezeigt, wie dieses Gotteshaus runtergekommen war, im Innerlichen. Aber ihr Lieben, Ich möchte nicht bei Gotteshäusern bleiben, ich möchte bei mir bleiben. Gott spricht die Priester an und sagt, was habt ihr getan? Was habt ihr zugelassen? Als Pastor einer Gemeinde, Michael, dir als Verantwortlichen wird es ähnlich gehen, denkt man ja oft, oh, die Leute machen schon so viel, gerade die Ehrenamtlichen. Wenn Leute angestellt sind, ich habe ein großes Team, die sind angestellt, da kann ich was erwarten. Aber da gibt es die ganzen Ehrenamtlichen. Und ich habe immer gedacht, oh, ich kann das doch nicht so erwarten. Manchmal habe ich gedacht, ey, wie unpünktlich du oft kommst oder wie du deinen Dienst tust, das würdest du in keiner Firma der Welt machen. Und ich glaube, da, wo du in der Firma arbeitest, das würdest du deinem Chef nie anbieten. Aber hier bist du ja halt Ehrenamtlicher und wer bin ich, dass ich was sagen könnte? Und Gott musste mir das zeigen. Er hat gesagt, hey, der dient doch nicht dir, der dient mir. Du lässt es zu. Du akzeptierst es einfach, dass er einen Dienst macht, der nicht mehr den Gott, dem er dient, ehrt. Wir hatten ein Hauskreisleitertreffen. Die Hauskreisleiter sollten dorthin kommen. Es war ein Freitagabend. Und am Freitagabend schellte es bei mir. Ich war nicht eingeladen zu diesem Treffen, ich habe andere Leute. Und da standen ein Ehepaar vor mir und das waren Hauskreisleiter. Und sie wollten was abgeben und ich habe gesagt, das ist ja komisch, seid ihr nicht, ist doch das Treffen, fahrt mal langsam. Und sie druckst ein bisschen rum und ah, wir haben heute keinen, nee, wir haben nicht so einen Bock und war eine anstrengende Woche und nee, bitte verrat uns nicht. Haben wir gelächelt. Ich hätte sie verraten müssen. Ich habe es akzeptiert. Ich habe es verstanden, habe gesagt, ja, anstrengende Woche und so weiter. Aber im tiefsten Grunde war es eine schlechte Haltung. Eigentlich hätte ich als Leiter sagen müssen, hey, ich rate euch, fahrt. In 10 Minuten rufe ich da an. Macht man ja nicht. Ich habe hinterher gemerkt, es ging um ihre Haltung. Ihre Haltung war nicht in Ordnung. Man kann sich entschuldigen, einfach sagen, hey, ich habe eine volle Woche gehabt und so weiter. Ich kann heute nicht kommen. Aber sie sagten einfach, es war so ein bisschen locker, wir haben keinen Bock. Die Priester werden angesprochen. Es geht bei der ganzen Sache um mein Herz. Und dieses Bewusstsein, wer ist der, dem ich diene. Hier auf der Bühne, wo ich gesehen werde, ich mein Bestes geben muss, aber genauso hinter den Kulissen, wer ist der, dem ich diene? Habe ich noch eine Ahnung? Ich möchte das nochmal mit einem anderen Bild vergleichen, mit der Herzenshaltung. Ich habe ein Bild von einer Hand mit Gänseblümchen. Vielleicht können wir das Bild nochmal reinbringen. Ein schönes Foto. Stell dir vor, ein kleines Kind kommt vom Kindergarten. Mutter hat Geburtstag und sie kommt und hat so einen kleinen Strauß von Gänseblümchen. Herrlich. Und dann noch so in einer festen Hand so drin, total verknickt und alles Mögliche. Und gibt's der Mutter? Welches Herz der Mutter würde nicht aufgesagt? Das ist für mich. Ach. Und diesen Blumenstrauß, hey, der hat nicht so einen Riesenwert. Finanziell. Gar keinen Wert. Aber er reicht dein Herz. Für mich. Und dann nimmst du diesen Blumenstrauß, diese 3 Gänseblümchen und stellst sie in so einen Eierbecher rein. So haben wir es immer gemacht. Und ein bisschen Wasser rein. Und sagst, guck mal, der Strauß. Hast du das Bild? 5 Tage später ist Hochzeitstag. Du als Ehemann. Du hast das mitgekriegt, wie deine Frau sich gefreut hat. Und sagst, ja, das ist ja dann einfach. Und im Vorbeigehen nimmst du so ein Sträußchen mit und sagst zum Hochzeitstag. Und du wunderst dich, dass die Reaktion anders ausfällt. Der Blick wird starr. Es war nicht das Beste, was du geben konntest. Es war nicht der Ausdruck deines Herzens. Weißt du kannst mal Blumen von der Tanke mitbringen. Aber nur wenn du sagst, hey, die 4 Geschäfte, die ich abgefahren habe, die waren schon alle zu. Und ich habe noch 3 Tankstellen angefahren, die hatten alle keine Blumen. Die 4. endlich, 25 Kilometer Umweg habe ich gefahren, um dir Blumen zu bringen. Dann sind Blumen von der Tanke okay. Verstehst du, es geht immer um unser Herz. Zwei Bibelverse zum Schluss. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut. Paulus hat öfter mal so alles geschrieben. In allem. Da meint er ohne Ausnahme. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken. Tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Eine andere Übersetzung sagt, alles, was immer ihr tut und sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, Dank sagen sollt. Und dann Vers 22 und 23. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig und nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Das holt uns jetzt ein bisschen vom Gottesdienst und von den Darstellungen ab in unseren Alltag. Alles, was ihr tut, wie du arbeitest, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du die banalen Dinge tust des Lebens, alles, alles, als wenn du es dem Herrn tun würdest. Das fordert unglaublich heraus. Hol dich raus aus dieser Routine, aus diesem ich mach's noch eben. Ihr Lieben, Routine, wann immer das ist, ob es in der Firma ist, ob es in der Gemeinde ist, Routine ist tödlich. Es ist gut, wenn man einen Erfahrungsschatz hat, aber Routine, wenn ich alles aus Routine tue, auch am Sonntag im Gottesdienst, wenn ich aus Routine in den Gottesdienst gehe, ist tödlich. Das ehrt Gott nicht. Er sagt nicht, Hauptsache, du warst im Gottesdienst. Alles in Ordnung. Er fragt immer dein Herz, hey, worum geht's dir? Wir sagen als Christen sehr schnell, wir tun alles für den Herrn. Das ist gut, das ist eine richtige Erkenntnis. Aber tun wir alles für den Herrn? Auch die banalen Sachen. Ich möchte dich einfach bitten, dich mal zu fragen, wo hat sich in meinem Leben so eine ungute Routine, wo ich längst nicht mehr mein Bestes gebe, wo ich nicht mehr da bin, wo ich einfach nur noch genervt Sachen mache. Trennt es nicht von dem Sonntag, vom Gottesdienst, sondern in allem, was er tut. Ich möchte jetzt, dass du einfach in der Stille mal so ein bisschen vor Gott bist und so dein Leben hinterfragen lässt. Und einfach sagst, wo sind hier Sachen, wo ich merke, es ist keine Begeisterung mehr da. Es ist keine Leidenschaft mehr da. Ich weiß auch, ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, wem ich das alles mache. Da möchte ich gerne beten. Lass uns einen Moment der Stille haben. Vater, wir haben es mit dir zu tun, dem Weltenlenker, dem großen Gott des Universums, dem einzig wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Unvorstellbar, unglaublich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen. Und ich möchte dir zuerst bekennen, als ein Priester, als ein Angestellter, als ein Verantwortlicher, als ein Pastor. Vergib, wo ich Dinge habe machen lassen, wo ich Dinge selber aus Routine nur noch getan habe. Wo ich es zugelassen habe, dass der Dienst für dich halbherzig oder gar nicht oder aus einer falschen Routine getan wurde. Vergib, wo wir berechnend möglichst günstig davongekommen sind. Vergib, wo wir rechnen, willst du den Zehnten vom Brutto oder von Netto haben? Was müssen wir alles tun? Was müssen wir alles leisten? Vergib, wenn wir immer noch denken, wir müssen etwas tun. Herr, wir halten dir unser Herz hin. Beten, dass du uns ganz neu ein Herz schenkst, was begeistert ist von dir, was dich liebt, was dich ehrt, was fasziniert ist von dir. Du bist ein Gott, der würdig ist, geehrt zu werden. Amen.